Sei mir ein starker Fels. Sei mir ein starker Fels aus Psalm 31,3. Mit diesem Wort möchte ich Sie und euch ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst und wünsche mir und euch, dass uns Gott heute begegnet, dass wir Gemeinschaft haben, seinen Segen spüren und von ihm gesegnet werden. Wir haben gestern einen ganz großen Fels gesehen, nämlich das Atomkraftwerk in Lingen. War eine ganz tolle Gemeindefahrt übrigens. Also wer das nicht mitgemacht hat, hat schwer was verpasst. Das war richtig toll. Ich habe mich aber im Bus auf der Rückfahrt an ein anderes Wort erinnert. Da hat mal jemand geschrieben, alle Atomenergie dieser Welt ist ein leiser Hauch gegen die Kraft, die den Stein vom Grab Jesu wegwälzte. Fand ich auch gut. Ja, wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich möchte zu diesem Gott beten und bitten, dass wir dazu aufstehen. Vielen Dank, lieber Jesus, für diesen Morgen heute. Vielen Dank, dass du uns die Zeit schenkst, dass du uns hierher gebracht hast, dass du uns auch vorbereitet hast auf diesen Gottesdienst mit dem, was wir in der letzten Woche erlebt haben. Vielen Dank, dass du uns segnen willst, dass du einen jeden von uns lieb hast, dass du dich um das Wohl eines jeden von uns kümmerst, dass dir niemand egal ist. Vielen Dank, dass wir dafür auch immer wieder trauen dürfen, dass du uns sättigst, dass du uns segnest, an uns arbeitest und immer wieder zeigst, dass du uns lieb hast. Wir wollen auch an die denken, die heute nicht hier sein können, vielleicht verhindert oder krank oder einfach nur gebrechlich. Sei du auch bei ihnen gleich uns und dass wir auch durch dich mit ihnen verbunden sind. Jetzt segne uns diese Stunde, Herr, und sei du bei uns. Amen. Ich habe ein paar Bekanntmachungen, die meisten stehen auf dem Skript hinten drauf. Gebetsabend jetzt am Dienstag, kommenden Samstag Männerfrühstück. Da wird uns mal vorgestellt, ein Feuerwehrmann aus Leidenschaft und Berufung vor allen Dingen. Kann ich nur empfehlen, also an die Herren unter uns, lasst das Kind im Manne sprechen und kommt. Nächsten Sonntagabend mal, Gottesdienst mit Abendmahl. Hinweisen möchte ich auch auf die Gemeindeversammlung am Dienstag 15. und am 19. den Holzweg der Frauentag. Dann noch aus aktuellem Anlass noch, wir brauchen für den Ostergarten noch ein paar mediterrane Pflanzen, nennenswerter Größe. Das wären also irgendwie so Oliven oder Oleander, hat mir Hille Hermann gesagt. Wer sowas bei sich im Wohnzimmer rumstehen hat und nochmal drüber fällt, kannst auch gerne mal dem Ostergarten stiften für 4 Wochen. Wir versprechen, wird tiptop gepflegt, wird abgeholt und gebracht. Ehrenwort. Dann bei der Frauenfreizeit sind noch Plätze frei. Und Esther Drastik bittet noch um letzte Anmeldung. Wird sicherlich eine tolle Sache. So, dann Martina Schreiber. Ja, komm mal nach vorne und auch... Weiß ich, wer ist jetzt in Norbert? Genau.
Ja, jetzt hier vorne zu stehen, ist eigentlich immer traurig. Das bedeutet nämlich in dem Fall, von da aus nicht immer, das muss ich relativierend sagen, ja, aber in dem Fall, weil es Abschied heißt. Und das ist immer traurig. Und in dem Fall ist es besonders traurig, weil ja Martina war diejenige eigentlich in der Gemeinde, die ich zuerst kennengelernt habe, als wir 2003 nach Dortmund gezogen sind. Wir haben dann im Orga-Team zusammengearbeitet. Ich hatte es geleitet, Martina war meine Co-Leiterin, haben da erlebt, dass eben durch gemeinsame Arbeit auch tolle Gemeinschaft entsteht. Ja, und insofern finde ich das auf der einen Seite sehr schade, Auf der anderen Seite, dir ist klar geworden, dass du in Dortmund West mitarbeiten sollst. Und ich denke, das hat dann auch eine wirklich gute Perspektive. Und das ist dann auch der Grund, wieso sich dann meine Trauer dann doch etwas relativiert. Und ich möchte dir, Martina, den Vers auch nochmal sagen, den Stefan eben gelesen hat, den Wochenspruch. Heute zum Tag Esto Mihi, sei mir ein starker Fels. Aus Psalm 31, Vers 3. Und das wünsche ich dir in verschiedener Hinsicht. Einmal für dich persönlich, dass du das erlebst, dass Gott dir ein starker Fels ist. Sicherlich dann aber auch für die Gemeinde. Wir wissen, dass in Dortmund West sicherlich auch einiges turbulent war, dass die Gemeinde erfährt, dass Gott ein starker Fels ist und du in der Gemeinde dann auch ein starker Fels bist mit all deinen Gaben, die du da einbringen kannst. Und insofern alles Gute, Martina.
Ich möchte doch noch einen Satz sagen. Ja, einmal tschüss, es war schön hier. Und dann wollte ich noch sagen, dass die Tochter sich, glaube ich, freut, wenn mal jemand vorbeikommt hin und wieder. Danke. Ja,
danke. Und ich möchte jetzt noch für Martina beten. Ja, lieber Vater, wir wollen dir danken für Martina, für all das, was sie in den letzten Jahren hier eingebracht hat in die Gemeinde. Ich möchte dir danken, dass wir gut haben zusammenarbeiten können. Ich möchte dich jetzt bitten, dass du mit ihr gehst nach Dortmund West und dass du sie dort auch segnest. Wir wollen dich bitten, dass sie das erfährt, dass du ein starker Fels bist, auf den man alles an Sorgen werfen kann und dass du einfach da bist. Segne Martina. Amen. Okay.
Vielen Dank. So, da habe ich heute Rainer Knute gebeten, nochmal ordentlich Plakate und Flyer zum Ostergarten jetzt mitzunehmen und natürlich zu verteilen, Plakate aufzuhängen, Flyer bei Nachbarn zu verteilen oder in der Arztpraxis auszulegen. Fragt natürlich vorher nach. Also jetzt, obwohl der Ostergarten, glaube ich, schon weitestgehend ausgebucht ist, wollen wir trotzdem jetzt mal ordentlich die Werbetrommel rühren und dass er wieder ein fulminanter Erfolg wird. Dann Stern im Norden sucht noch ehrenamtliche Mitarbeiter, steht auf dem Flyer drauf. Vielleicht hat der eine oder andere Zeit, sich da einzubringen. Silke Hahn, wo ist er?
So, guten Morgen zusammen. Ich stehe hier ganz gerne vorne. Es ist kein trauriger Anlass. Martina Vogel und ich haben gestern unheimlich nett auf dem Brunch vom Thomas miteinander geplaudert und natürlich auch das Brunch genossen und haben dann ganz spontan gesagt, boah, sowas brauchen wir mal wieder in der Gemeinde. Es ist schön, wenn wir hier auch Begegnung haben und haben dann entschieden, nächste Woche Sonntag soll es soweit sein. Wir wollen uns herzlich einladen zu einem Brunch direkt im Anschluss an den Gottesdienst. Wir stellen uns das so vor, wie meine große Tochter das in Reimform gebracht hat. Ich lese euch das schnell vor. Nicht vergessen, gemeinsames Mittagessen am 13.03.2011. Wir hoffen doch, es kommen mehr als 12. Mit Essen, Besteck und Geschirr, denn teilen wollen wir, Speisen und Zeit. Eingeladen seid ihr Lieben alle, kommt doch in jedem Falle. Direkt im Anschluss an den Gottesdienst, hier im Gemeindehaus. Das sind die Flyer.
Ja. Ja, nicht nur klatschen, auch hingehen, ne? So, wir wollen heute die Familienzeit mal ein bisschen anders angehen. Und zwar habe ich mir überlegt, was diese Stühle hier bedeuten. So unterschiedliche Stühle, so ein etwas älterer. Also einer für Kinder vielleicht oder angehende Jugendliche aus dem Café Kuhnstuhl. Wollen wir mal besetzen. Wo ist denn der Hans Hohengarten? Komm zu mir. Machen so eine kleine Mini-Talkshow. Wollen wir es ein bisschen mischen. Nimm mal den hier, bist du ja sozusagen der Älteste heute. Genau, der ist nur für dich. Nimm den. Setz dich bitte. So. Hans Hohengarten, sag mal kurz, wie alt du bist. Wir reden heute über Generationen.
65.
65. Das klingt nach wohlverdienten Ruhestand, ne? Ja. Wunderbar, ja. Willkommen. Müssen ein bisschen arbeiten. Vielleicht die Kinder aus dem Kindergottesdienst mal mitrechnen. 65 plus, ich bin 51, gleich weiterrechnen, ne? Ich frage gleich nämlich, wie viele hier oben alle sitzen. Okay. Hans, was meinst du, wer ist älter, du oder der Stuhl, auf dem du sitzt?
Bitte?
Was meinst du, wer ist älter, du oder der Stuhl, auf dem du sitzt?
Ich glaube, der Stuhl.
Also, würde man sagen, Faktor 3. So 180 Jahre, da brauchst du ein bisschen, ne? Okay. Dann kommt mal zu mir Frau Hilda Schäfer. So, nehmen wir mal den hier. Ist bequemer. So, ich hocke mich mal daneben. Vielen Dank übrigens, spontan. Man, auch Gäste der Gemeinde durften mal mitmachen. Also finde ich ganz klasse. Vielen Dank. Ich sag mal, Hilda, wie alt bist du? Ich habe dich vorher gefragt, ob ich was fragen darf.
60.
Okay, 60. Ihr wisst Bescheid. Und dann haben wir noch den Sven Moos. Du brauchst nicht auf den Trip-Trap, keine Angst. Nimm den. Vielen Dank. So, es mischt sich schon ein bisschen. So, wie alt bist du?
Ich bin 18.
Gut. Und natürlich, das jetzt hier wird die etwas Jüngeres noch sein, die Hanna Stede. Supi. So, und du bist?
9.
So, jetzt mal das Ergebnis. Jetzt gibt es die schlaue und die intelligente Antwort. Mal gucken, was jetzt kommt. Nix, traut sich nicht. Und? 203, das war jetzt die schlaue Antwort. Wer hat die intelligente Antwort? Da hinten ist noch eine Wortmeldung. Okay, also ohne Stuhl war das jetzt richtig. Aber mit Stuhl wäre es ein bisschen mehr gewesen. Okay. So, wir haben jetzt einfach, damit das hier ein bisschen funktioniert, den Kindern die Fragen fürs Interview einfach mal zugemailt. Unsere Jungs-Senioren haben da ein paar Freiheitsgrade mehr. Ich verteile die jetzt mal. Mach mal. Geht? Geht. Und?
Ja, ich glaube, ich darf sogar anfangen. Und meine erste Frage geht zu meiner linken Seite an Frau Schäfer. Wofür sind Sie Gott heute besonders dankbar?
Ich bin dankbar für die wunderbaren Wege, die mich Gott führt und dass ich ihn erkannt habe und dass ich mit ihm leben kann.
Herr Hohengarten, worauf haben Sie sich besonders gefreut, wenn Sie im Job an Ihren Ruhestand gedacht haben?
Ruhestand kommt ja von Ruhe. Also erstmal auf die Ruhe habe ich mich gefreut, dass ich länger schlafen kann morgens, dass ich mehr raus muss. Und ich habe 2 Enkelkinder in den letzten 1,5 Jahren bekommen, dass ich mich um meine Enkelkinder kümmern kann und auch, dass ich Gott jetzt ein bisschen näher kommen kann, dass ich mehr mit der Bibel lese.
Ist bisher alles optimal gelaufen oder würden Sie im Nachhinein etwas anders machen?
Ja, ich bin erst mit 60 Jahren gläubiger Christ geworden und wenn ich es nochmal zu tun hätte, dann würde ich natürlich versuchen, eher Christ zu werden. Aber
Frau Schäfer, gab es schon mal große Not in Ihrem Leben? Wie war das zum Beispiel damals nach dem Krieg? Was haben Sie mit Gott erlebt?
Ja. Nach dem Krieg war ich ein Kind. Ich habe das nicht so begriffen, wie schlimm es alles war. Meine Eltern haben mich behütet und zu essen hatte ich doch, wenn es auch knapp war, aber irgendwie waren wir alle gleich in diesem Dorf. Ich habe im Dorf gewohnt Und das war einfach schön. Ich konnte da nicht klagen. Aber wo ich schon älter war, dann, ich hatte es immer gut. Ich weiß nicht, oder habe ich das Schlechte vergessen? Ich will das einfach nicht nachdenken vom Schlechten. Ich will nur Gutes haben. Und ich weiß es nicht. Naja, es war unterschiedlich im Leben, aber naja, ich bin hauptsächlich dankbar für alles.
War es denn bei Ihnen auch schon mal so richtig knapp?
Ja, während meines Lebens nicht. Aber bevor ich auf die Welt kam, ich bin 45 geboren und meine Mutter ist als ich noch nicht verwelkt war, 1944 verschüttet gewesen. Und hat meine Mutter ein Trauma bekommen. Ich habe das Trauma natürlich mitbekommen. Und dann war ich sehr, sehr ängstlich. Und das hat im Grunde genommen bis zum 30., 35. Lebensjahr angehalten.
Mögen Sie lieber selbstgebackenes Brot oder Brot gekauft vom Bäcker?
Selbstgebacken ist, wenn ich Zeit habe.
Zeit ist immer so eine Sache.
Frau Schäfer, haben Sie auch schon mal selbst Brot gebacken? Haben Sie davon noch ein tolles Rezept?
Ja, hier in Deutschland habe ich nicht gebacken, aber da, wo ich gewohnt habe, komme aus Kasachstan, da habe ich viel Brot gebacken und unterschiedliche Rezepte hatte ich auch. Aber das beste Brot war mir, wir mussten auch selber die Hefe machen und auch haben einfach Weizenbrot nur gebacken und die Hefe habe ich selber für mich gemacht mit Hopfen und abgebrüht und auch da Kartoffel eingerieben und das zusammengemischt und Zucker dazu und dann muss das gehen und dann habe ich Weizenmehl und das dabei und Wasser und angemacht und gebacken. Das war wunderschönes Brot. Und es hat geschmeckt.
Klingt lecker.
Ja.
Unser tägliches Brot gibt uns heute. Woran denken Sie da spontan?
Ja, das wäre schön, wenn es auch weiter so blieb, dass wir wie heute leben, von allem haben und genug Brot. Und das ist sehr wichtig, wenn man von älteren Leute hört, wie schlimm es war im Hungersnot. Von meinen Eltern habe ich so viel gehört. Da können wir nur dankbar jetzt sein.
Wenn hier jetzt nicht 250 Leute im Saal wären, sondern plötzlich 5000 und Sie wären für den Kaffee nach dem Gottesdienst verantwortlich, wie würden Sie das machen?
Ich würde erstmal beten und Gott bitten, dass er mir hilft, mit dieser Masse Menschen fertig zu werden. Dann würde ich mal ein Kaffeeteam zusammentrommeln und sie vor diese Aufgabe stellen und einteilen, dann würden wir wieder zusammen beten und dann würden wir an die Arbeit gehen und wir würden es sicher schaffen.
Super. Ja, einerseits natürlich ist eine schöne Überleitung auch zum Thema der Predigt. Ja, ich bin das Brot des Lebens, die Ich Bin-Worte, das Brot, das uns satt macht. Aber auch eine Überleitung auch in ein neues Thema, was wir in der Gemeinde starten, das Diakonat Generation Plus. Da habe ich also nach langer Zeit dann auch dazu gewinnen lassen und macht mir auch sehr viel Spaß, auch als sozusagen Start-up heute. Ich habe durch vielen Gespräche mit den Senioren im Vorfeld einfach festgestellt, die Senioren sind das Wertvollste geistlich, was wir in der Gemeinde haben. Cool. Das ist so gefühlt so unser Familiensilber oder Gold. Und auch eine andere Erfahrung habe ich gemacht. Es war nicht so die Freude, die ich denen gemacht habe, mal mit denen zu reden, sondern ich war der Beschenkte. Auch da kann ich nur Mut machen. Nicht alle auf einmal heute, aber mach das mal. Es ist toll. Ja. Gut, herzlichen Dank. Auch einen Applaus nochmal an unsere Jungen. So, Rolf. Ja, auch da in Fortsetzung jetzt einmal die Geschichte mit der Speisung der 5000. Und der Kiko hat ein Geschenk mitgebracht. Hilli, wie hast du das vorgestellt? Mach mal.
Ja, das wollten wir eben schon beim Brot machen. Das können wir nämlich essen. Ich brauche mal 12 Kinder nach vorne. Ich hatte euch letzten Sonntag gefragt, wer kommt mal nach vorne? Die Helfer Hanna, das ist super. Kommt mal alle nach vorne, die euch meldet. So, und jeder darf sich aus diesem Riesenbrotkorb was nehmen. Und ihr Ersten, ihr geht nach ganz hinten an die Seiten der Stuhlreihen und verteilt das und gebt das rund. Und die Reste stellt ihr dann wieder hier in den Korb. Hanna, gibst du das weiter? Wir brauchen noch ein paar Kinder zum Weitergeben. Das waren ja nicht 12. Joscha, genau. Und noch 2 Kinder. Das ist klasse. Und die Erwachsenen helfen ein bisschen den Kindern, dass sie es abnehmen.
Ich brauche nicht, ich habe. Ja, den einen oder anderen erinnert dieses Szenario mit Körben und Brot vielleicht an eine Geschichte aus der Bibel. Eine Geschichte, die eine ganz ähnliche Situation beinhaltet, wie die Frage, die an Hans Hohengarten vorhin gestellt wurde. Ja, auf einmal sind da 5000 Menschen zu versorgen. Und ich möchte diese Geschichte einfach mal kurz erzählen. Die Jünger von Jesus waren unterwegs gewesen. Jesus hatte sie ausgesandt, genau das Gleiche zu tun, was er selber immer tat. Zu predigen, für Kranke zu beten und sie zu heilen, böse Geister auszutreiben. Die Jünger hatten eine Menge erlebt und kamen jetzt zu Jesus zurück. Jesus befand sich am See, Genezareth. Und um ihn herum waren viele, viele Menschen, eine unübersehbare Schar von Menschen. Die Jünger wühlten sich durch die Menge durch, bis sie zu Jesus kamen und sie erzählten ihm von alledem, was sie erlebt hatten. Und Jesus sagte, kommt, wir machen uns auf von hier, wir gehen hier weg. Hier ist es einfach viel zu unruhig. Wir gehen an einen ruhigen Ort, wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war so viel los, dass Jesus und seine Jünger noch nicht einmal zum Essen kamen. Gesagt, getan. Sie stiegen in ein Boot, sie legten vom Ufer ab und fuhren auf den See. Die Menschen, Menge, die nahm das wahr. Und sie verfolgten mit den Augen den Kurs des Bootes. Und als sie sahen, in etwa wo die Reise hinging, liefen sie am Ufer entlang, dorthin, wo sie sich ausrechneten, dass das Boot wieder an Land gehen würde. Und tatsächlich, sie waren sogar schneller als Jesus und die Jünger in dem Boot. Und als die Jünger und Jesus dann wieder aufs Ufer zusteuerten und dort ihren erhofften Ruheplatz suchten, da sahen sie sich konfrontiert mit einer Menge, die war noch größer als die, wo sie vorher losgefahren waren. Und als Jesus aus dem Boot stieg und all diese Leute sah, da war er nicht genervt. Er sagte, es kann doch nicht sein, hat man denn nirgendwo seine Ruhe? Sondern in der Bibel steht, er war tief bewegt. Luther übersetzte das, es jammerte ihm. Denn diese Menschen, die stellten sich Jesus dar. Jesus sah sie wie eine Herde von Schafen, ohne einen Hirten. Und Jesus nahm sich Zeit für sie. Obwohl er eigentlich Ruhe brauchte, er und seine Jünger, nahm er sich Zeit. Und er lehrte sie viele Dinge. Er sprach zu ihnen über viele Dinge. Von Gott, von Gottes Reich. Die Stunden vergingen, die Sonne sank und irgendwann tippte ein Jünger Jesus auf die Schulter und sagte, Meister, schon ziemlich spät, schick doch die Leute nach Hause, dass sie sich etwas zu essen besorgen können oder dass sie in die Gehöfte und Dörfer ringsum gehen. Und Jesus sagte, nein, ihr gebt ihnen zu essen. Die Jünger dachten, sie hätten sich verhört. Das kann doch nicht sein. Wir? Sollen wir etwa für 5000 Euro hingehen und Brot kaufen? Stellt euch das mal vor, 5000 Männer, so heißt es am Ende der Geschichte, waren dort. Dazu eine nicht genannte Anzahl von Frauen und Kindern. Also, wenn jeder von denen 200 Gramm Brot kriegt, ist doch eigentlich nicht so viel für eine Mahlzeit. Da sind wir allein schon bei den Männern bei 1000 Kilo Brot. Also wie viele Laster von Harry Brotfabrik bräuchte man, um so viel Brot heranzuschaffen? Die Jünger sagen, das kann doch nicht sein. Jesus sagte doch, geht hin und schaut, was da ist. Was habt ihr? Die Jünger gehorchten, sie schauten sich um, sie guckten in ihren Taschen nach und von den Leuten, die sie kannten, und sie kamen zurück zu Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen. Und Jesus nahm diese Brote aus ihrer Hand. Und dann heißt es, dass er das Brot brach und dann blickte er auf zum Himmel. Er sprach ein Segensgebet über dem Brot und dann teilte er alles aus an die Jünger und die gaben es weiter an die Menschen. Und dann passierte, ohne dass da viel Aufsehens gemacht wird in dem Bericht, ein erstaunliches Wunder. Es reichte. Alle diese vielen Menschen wurden satt. Alle konnten so viel und so lange essen, wie sie wollten. All you can eat bei Jesus. Jesus als Gastgeber. Am Ende wurden die ganzen Überreste eingesammelt und tatsächlich, und da haben wir das, 12 Körbe, und ich glaube, die waren etwas größer als die hier, 12 Körbe blieben übrig mit Resten vom Brot und vom Fisch. Die Jünger haben gestaunt. Die Menschen haben gestaunt. Mit so etwas hatten sie nicht gerechnet. Aber sie hatten es auch nicht wirklich verstanden, was da passiert war. Wenn man schaut, wie dieses Wunder, was Jesus da getan hatte, später im Markus-Evangelium und in den anderen Evangelien aufgegriffen wird, dann sehen wir, dass die Leute das nicht richtig einordnen konnten. Die haben nicht verstanden, worum es eigentlich bei diesem Wunder ging. Und da werde ich etwas später in der Predigt noch drauf eingehen.
Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen mit euch allen und mit Gott in unserer Mitte, um jetzt wirklich eine Zeit zu verbringen, wo wir Gott anbeten dürfen, wo wir Gott feiern dürfen, wo wir uns auch einfach so in seine Liebe hinein, in seine Arme hinein begegnen dürfen. Und darum fangen wir einfach gleich an, weil wir gehört haben, auch die Kikigo-Kinder singen so gerne einfach Spitze. Steht alle einfach mal auf. Wir machen eine Bewegung jetzt etwas anders, die wir sonst immer so gemacht haben. Wir machen jetzt immer, ich brauche mal deinen Arm. Wir machen jetzt so. Und ihr macht das am besten auch. So könnt ihr auch mal eure Nachbarn begrüßen. Ihr könnt euch nach links drehen, ihr könnt euch nach rechts drehen. Und vielleicht könnt ihr auch mal nach hinten gucken, wer so hinter euch ist. Manchmal weiß man den ganzen Gottesdienst überhaupt nicht, wer hinter einem sitzt, weil man nie mal in Ruhe gucken kann. Und wenn ihr dann seht, da hinten ist noch einer, dem habe ich schon lange nicht mehr einfach Spitze, dass du da bist, gesagt, ihr dürft euch auch bewegen. Das ist gut. Genau. Einfach Spitze, dass ihr da seid.
Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. speziell, lass uns hüpfen, einfach speziell, lass uns hüpfen, einfach speziell, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach speziell, lass uns hüpfen, einfach speziell, lass uns hüpfen, einfach speziell, komm, wir loben Gott den Herrn.
Jetzt wird getanzt.
Lass uns tanzen, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, lass uns tanzen, einfach spitze, lass uns tanzen, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn.
Immer und immer bist du treu, das singen wir jetzt zu Gott. Danke, dass wir das merken dürfen, dass du immer und immer und in jeder Situation treu zu uns stehst, dass du uns Brot gibst zum Essen und dass du uns selbst dich schenkst als Brot des Lebens. Danke dafür. Wir können das einfach ausdrücken in diesem Lied Mercy is Falling, oder wir singen es auch in Deutsch, Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben. Gott sorgt für uns und lässt es richtig gnadenmäßig auf uns drauf regnen. Deutsch.
Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben, so wie der Regen im Frühling fällt. Herr, deine Gnade, sie fließt und so füllt mich gar. Herr, deine Gnade, sie fällt mein Leben, so wie der Regen im Frühling fällt. Herr, deine Gnade, sie fließt und umhüllt mich ganz. Hey, ho, du schenkst mir Gnade. Hey, ho, und Barmherzigkeit. Hey, ho, und wir tanzen her vor dir. Hey, ho,
Das nächste Lied ist für uns alle ein bisschen ruhiger, weil wir das einfach singen wollen als ein Gebet zu Gott. Dazu kann man sich bewegen, wer das möchte. Wir singen das auch nur in Deutsch. Man kann auch die Augen dazu zumachen und einfach vor Gott stehen und ihn loben mit den Worten dieses Liedes. Mein Jesus, mein Retter.
Jesus, mein Retter, keiner ist so wie du. Lobpreis sei dir, jeden Tag mehr, für deine große Liebe, Herr. Mein Mein Helfer, du gibst mir Zukunft und Kraft. Alles in mir beugt sich vor dir. Du bist hoch erhoben, Herr. Ruf zu dem Herrn alle Enden der Welt.
Wieder so weit, die scheuchen wir jetzt raus, gehen aber davon aus, dass ihr freiwillig geht, weil ihr euch freut auf eure Gruppen, auf die Leute, die auf euch warten, darauf, dass es vielleicht was Leckeres zu essen und zu trinken gibt, dass ihr von Jesus hört. Darum schicken wir euch jetzt los mit dem Segenslied. Der Vater im Himmel segne dich. Wir machen in der Mitte, die da stehen, machen wieder so ein Spalier und alle Kinder marschieren in der Mitte durch. Genau. Auf geht's!
Vater im Himmel, segne dich und passe auf dich auf. Ergebe dir, was nötig ist. Verlasse dich darauf. Der Vater im Himmel, segne dich und passe auf dich auf. Ergebe
ja, jetzt bitte ich darum, dass Stefan von Dewitz nach vorne kommt und Arne Völkel. Stefan, wir wollen dich offiziell ansagen, hineinnehmen in diese neue Aufgabe, für dich beten. Und Arne Völkel wird einige Dinge dazu zunächst einmal sagen.
Ja, erstmal guten Morgen, auch der Gemeinde nochmal. Diakonatsleitung Generation Plus. Was ist Generation Plus? Wer gehört dazu? Wenn wir gemeinsam singen in der Familienzeit, merke ich, dass es nicht mehr lange dauert, dann gehöre ich auf jeden Fall dazu. Weil ich kriege das nie mit der Koordination hin, mit diesen Bewegungen. Und dann merke ich, nee, also Generation Plus, ich stehe kurz davor. Soll ich mich da hinstellen? Stefan, dann komm du. Ja, wir haben dann vor einiger Zeit, wir haben das eben schon gehört, Martina hatte damals auch mitgeholfen bei dieser Erstellung dieser Struktur, also ganz des Anfangs des Gottesdienstes sind wir jetzt, als Norbert sie verabschiedet hat. Und diese Struktur sieht vor, dass wir Diakonatsleiter haben neben den Ältesten. Und zwar, wir haben 5 Diakonate und das erste Diakonat betrifft die Kinder, das macht Claudia Rolfink. Dann haben wir das Diakonat Jugend, das hat Rolf übernommen mit seinem Kommen. Dann haben wir das Diakonat für die Erwachsenen, Markus Wachowius. Und wir haben das Diakonat Generation Plus, Stefan. Und wir haben das Diakonat Gottesdienst Olaf Nattenberg, den wir eben an der Gitarre gesehen haben. Das haben wir extra gemacht, weil der Gottesdienstbereich eben sehr viel umfasst. Das andere, merkt ihr sofort, ist altersmäßig strukturiert. Und wir wollen damit einfach abdecken, was unsere Gemeinde widerspiegelt. Bei dem Diakonat Generation Plus ist es so eine Sache. Wir haben einen Altersdurchschnitt unserer Gemeinde, der liegt noch unter 50 Jahre. Ich bin kurz über 50 Jahre und es dauert eben noch ein paar Jahre bis zur Rente. Aber das kommt. Dann bin ich so weit wie er hier und darauf freue ich mich. Dann schlafe ich auch länger und spiele vielleicht auch mit meinen Enkelkindern. Ja, das wird kommen. Und weil wir das im Auge haben, dass unsere Gemeinde viele Menschen um die 50 hat, die hineinwachsen werden ins dritte Viertel des Lebens, ist es für uns sehr wichtig, da eine Person zu haben, die sich um diese Menschen kümmert. der Zuschnitt dieser Arbeit, das wird eine wichtige Aufgabe sein, die dann Stefan erwartet. Da gibt es jetzt noch keine festen Konzeptionen und so weiter. Und wir wollen eigentlich auch oder mit Sicherheit davon weg, dass wir sagen, ab 60 Generation plus und vorher nicht. Sowas werden wir nicht tun, sondern wir rechnen damit, es ist ein fließender Übergang. Wir rechnen aber auch damit, dass viele von uns in der Lebensmitte wichtige Lebensthemen haben, die wir angehen, ansprechen wollen. Damit Glaube Lebenshilfe bedeutet und nicht nur irgendetwas Theoretisches für uns beinhaltet. Und deswegen, lieber Stefan, wollen wir dich heute in diesen Dienst einsegnen. Und dazu möchte ich dir noch ein Bibelwort lesen. Auch nochmal aus dem Psalm 31, von dem wir eben schon hörten, aber nun der Vers 16. Der ist bekannt, vielen auf jeden Fall. Meine Zeit steht in deinen Händen, heißt dieser Vers. Meine Zeit steht in deinen Händen. Das ist ja eine Erfahrung, die wir machen. Jeder Tag, den wir haben und mit jedem Tag, den wir älter werden, diese Zeit steht in Gottes Händen. Und wir haben dich, lieber Stefan, als einer erlebt, der ganz intensiv mit Jesus unterwegs sind, ist, wir sehen in dir und Gabi Menschen, die eine besondere Gabe der Gastfreundschaft haben und auch die ganz besondere Gabe, auf Menschen zuzugehen, einladend zu sein. Und deswegen dachten wir, du bist die optimale Besetzung für das Diakonat. Wir haben uns dann ein bisschen Gedanken gemacht, können wir den Stefan einfach ansprechen, der hat ja auch noch was anderes zu tun. Wir waren dann so mutig und er hat gesagt, ey, das ist aber schön. Und darüber freuen wir uns total. Man kann diesen Bibelvers in einer anderen Bibelübersetzung lesen, wir den gleichen Vers. Was aus mir wird, liegt in deiner Hand. Was aus mir wird, liegt in deiner Hand. Lieber Stefan, das finde ich ist auch ein wirklich gutes Wort für dieses Diakonat, für dich persönlich. Und was aus dem Diakonat wird, das werden wir sehen. Es liegt in Gottes Hand und das sollst du wissen. Und in dem Sinne wollen wir jetzt für dich beten. Das wird Rolf tun. Ich bitte die Gemeinde, zu dieser Einsegnung von Stefan aufzustehen.
Lieber Herr Jesus, danke für Stefan. Danke, dass du ihn bereit gemacht hast, sich auf diese Herausforderung, auf diese Aufgabe einzulassen. Und Jesus, wir bitten dich, dass du Stefan mit allem ausrüstest, was er für diese Aufgabe, für diesen Dienst braucht. Wir bitten dich, dass du ihm Freude zu dieser Arbeit schenkst. Immer wieder neu eine Freude, sich auf Menschen, auf Begegnungen einzulassen, Menschen wahrzunehmen und zu verstehen. Wir bitten dich, dass du Stefan Weisheit gibst, dieses neu entstandene Diakonat zu strukturieren, ein Ziel, Ziele zu definieren und dass du ihn dabei leitest, dass diese Weisheit wirklich von dir kommt. Und wir bitten dich darum, dass du ihm Kraft gibst, all dies zu tun, auch wenn er selber vielleicht nicht immer diese Spannkraft hat, dass du ihm was erleben lässt, dass durch deinen Heiligen Geist er nicht nur Motivation, sondern auch Spannkraft hat, sich dieser Aufgabe zu stellen. Und Stefan, so segne dich der Herr Jesus mit seinem Heiligen Geist. Er erfülle dich mit aller Weisheit, mit aller Freude, mit aller Kraft, mit allem, was du brauchst, um dich dieser Aufgabe zu stellen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Gedanken, der bewahre dich in Jesus Christus. Amen.
Vielen Dank, dass du das machst. Stefan, ich freue mich. Ja.
Ich darf gleich stehen bleiben und mit der Predigt weitermachen. Den Predigttext für heute habe ich schon erzählt. Ich möchte ihn uns noch einmal vorlesen aus dem Markus-Evangelium Kapitel 6, die Verse 30 bis 44 in der Übersetzung Neues Leben. Die Apostel kehrten zu Jesus zurück und berichteten, was sie getan und gelehrt hatten. Darauf sagte Jesus, kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden, um zu essen. So fuhren sie mit dem Boot an einen ruhigeren Ort. Aber die Leute bemerkten ihre Abfahrt. Da liefen sie aus den umliegenden Städten am Ufer entlang voraus und waren bereits da, als sie anlegten. Als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lehren. Spät am Nachmittag traten seine Jünger zu ihm und sagten: Dies ist eine einsame Gegend und es wird langsam spät. Schicke die Leute fort, damit sie auf die umliegenden Gehöfte und in die Dörfer gehen können und sich etwas zu essen kaufen. Doch Jesus meinte: Gebt ihr ihnen zu essen. Wie denn? Fragten sie. Es würde ein kleines Vermögen kosten, für so viele Menschen Essen zu kaufen. Wie viele Brote habt ihr? Fragte er. Geht und stellt es fest. Sie kamen zurück und berichteten: Wir haben 5 Brote und 2 Fische. Da forderte Jesus die Menge auf, sich in Gruppen ins grüne Gras zu setzen. Sie setzten sich zu je 50 oder 100 zusammen. Jesus nahm die 5 Brote und 2 Fische, blickte zum Himmel und bat um Gottes Segen für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke und reichte den Jüngern Brot und Fisch, damit diese alles an die Leute verteilten. Alle aßen und so viel sie wollten. Danach sammelten sie ein, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war. Es waren noch 12 Körbe voll. 5000 Männer waren von diesen 5 Broten satt geworden. Die erste Frage, die mich bei dieser Geschichte bewegt: Was ist hier eigentlich das Problem? Oder worum geht es hier eigentlich? Ist es der Hunger? Man könnte ja meinen, die knurrenden Mägen von 5000 Männern und einer nicht weiter genannten Zahl von Frauen und Kindern seien das Problem. Etwas überspitzt gesagt, könnte man dann die Geschichte so schildern: Eine große Menschenmenge hört Jesus zu und gerät in große Not, weil das Abendbrot auszufallen droht. Und Jesus tut ein großes Wunder, indem er allen unerwartet und übernatürlich ein Abendbrot spendiert. So ist unser Herr. Großzügig und hilfsbereit. Wenn wir die Dinge nicht mehr auf die Reihe kriegen, logistisch und organisatorisch, dann tut er ein Wunder. Das ist doch klasse, oder? Jesus tut Wunder. Ihr merkt an meinem Tonfall schon, dass ich das nicht ganz ernst meine. Lass es mich ganz klar sagen: Wenn wir diese Geschichte so einordneten, dann läge ein riesiges Missverständnis vor. Aber auch ein uraltes Missverständnis. Denn schon von den ersten Zeugen, die dieses Wunder als Augenzeugen miterleben, wird berichtet, dass sie sagten: Klasse, der Mann ist wirklich ein von Gott gesandter Prophet. Er hat Vollmacht, er tut Wunder, wir folgen ihm, wir machen ihn zu unserem Anführer und König. Jesus als Brotkönig. Wir sehen also, dass, wenn wir denken, das eigentliche Problem, die eigentliche Not sei das fehlende Essen gewesen, dann führt das zu einem falschen Verständnis von Jesus und damit von Gott. Wobei ich das nicht sagen will damit, dass Jesus es egal war, ob die Leute hungerten. Er nahm die Menschen und er nimmt heute uns auch in diesen Bedürfnissen wahr und ernst. Aber ich behaupte, das war es nicht, was Jesus damals in dieser Situation wirklich bewegte. Ihm ging es, wie wir gleich sehen werden, um viel mehr als um den Hunger, den die Leute im Bauch hatten. Wie auch immer, im Johannesevangelium lesen wir im Zusammenhang mit dieser Geschichte, dass Jesus für sich keine andere Möglichkeit sah, diesem Missverständnis zu entkommen, als sich völlig zurückzuziehen auf einen einsamen Berg. Jesus wollte nicht Brotkönig sein. Übrigens, auch seine Jünger, so lesen wir das im Anschluss an diese Geschichte im Markus-Evangelium taten sich schwer damit, zu verstehen, worum es eigentlich ging. Sehr zum Leidwesen von Jesus. Aber wenn nicht das Essen, was war dann das Problem in dieser Geschichte? Worum ging es dann? Fragen wir doch einfach Jesus. Wo sah er das Problem? Erinnern wir uns, als er aus dem Boot ausstieg, um seinen Jüngern die mehr als verdiente Ruhepause zu gewähren, da sah er sich mit dieser riesigen Menge von Menschen konfrontiert. Ich würde es verstehen, hätte Jesus damals unwillig reagiert, Verärgerung gezeigt. Ich würde es verstehen, hätte er sich damals umgedreht, wäre wieder ins Boot eingestiegen und hätte gesagt, nicht mit mir, irgendwann muss mal Schluss sein. Tschüss Leute, wir kommen morgen wieder. Aber nichts von dem. Es heißt, er hatte Mitleid mit ihnen. Andere Übersetzungen, sie jammerten ihn, so heißt es bei Luther, oder er wurde innerlich bewegt. In der Elberfelder Übersetzung, er hatte Erbarmen mit ihnen. Schlachter Übersetzung, ihn ergriff tiefes Mitgefühl. Neue Genfer Übersetzung. Schon von dem im griechischen Grundtext verwendeten Begriff wird klar, dass hier mit Jesus mehr passierte als eine emotionale Anwandlung. Das Wort, was verwendet wird im griechischen Text, zeigt, dass es Gottes Barmherzigkeit ist, die Jesus hier bewegt und die in Jesus zum Ausdruck kommt. Was hat Jesus so tief bewegt, als er aus dem Boot stieg und diese riesige Menge von Menschen sah? Sie waren wie Schafe ohne Hirten, so heißt das. Es kommt hier ein Bild von der Schafherde und dem Hirten ins Spiel. Eine Schafherde braucht einen Hirten. Der Hirte sorgt für das Futter, er leitet die Herde an die guten Futterplätze, er schützt die Herde vor Gefahren und er kümmert sich um das Wohlergehen eines jeden einzelnen Tieres. Ohne einen Hirten verwahrlost eine Herde, gehen die Tiere verloren, laufen auseinander, leiden Hunger, finden nicht die Weideplätze, sind schutzlos Gefahren vieler Art ausgeliefert. Im Alten Testament ist das Bild von der Schafherde und dem Hirten verwandt, wird gebraucht, um etwas über die Beziehung zwischen Menschen und Gott auszusagen. Gott selber wird im Alten Testament angekündigt als Hirten. Er kündigt sich als den Hirten an, der sich um die Menschen kümmern wird, der für sie sorgen wird, so wie es menschliche Machthaber, menschliche Leiter und Idole nicht können. Ich will uns ein paar Sätze dazu vorlesen aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 34. Dort heißt es, der Herr, der mächtige Gott hat gesagt, ich selbst will jetzt nach meinen Schafen sehen und mich um sie kümmern. Wie ein Hirt seine Herde wieder zusammensucht, wenn sie auseinandergetrieben worden ist, so suche ich jetzt meine Schafe zusammen. Ich will selber für meine Herde sorgen und sie zu ihren Ruheplätzen führen. Das sage ich, der Herr, der mächtige Gott. Ich will die verloren gegangenen suchen und die Versprengten zurückbringen. Ich will mich um die Verletzten und Kranken kümmern und die Fetten und Starken in Schranken halten. Ich bin ihr Hirt und ich sorge für sie, wie es recht ist. Ich setze über meine Herde einen einzigen Hirten ein, der sie auf die Weide führen und für sie sorgen wird. Ein Nachkommen Davids, der meinem Diener David gleicht, der wird ihr Hirt sein. Und ich, der Herr, werde ihr Gott sein. Der Mann, der meinem Diener David gleicht, soll ihr Fürst sein. Ich habe es gesagt, der Herr, der mächtige Gott. Und wir ahnen es schon, diese Verheißung aus dem Alten Testament bezieht sich auf Jesus. Als Jesus diese Menschenmenge sah, nahm er eine Not wahr. Er nahm einen Mangel wahr. Ich weiß nicht, wie es ihm so ging. Vielleicht in viel größerem Maßstab wie mir heute Morgen. Ich sehe viele Gesichter. Ich sehe in viele Augen manche Blicke neugierig, erwartungsvoll. Andere Blicke vielleicht gelangweilt oder besorgt. Jesus wird ein Reden und Lachen wahrgenommen haben. Manche Menschen werden sehr selbstbewusst dagestanden haben, andere vielleicht eher zurückhaltend. Und wir in unserer Wahrnehmung, wir bleiben dann stehen, wenn wir so die vielen, vielen Menschen um uns herum, auch in der Stadt, in Dortmund wahrnehmen. Aber Jesus sah mehr. Er nahm eine andere Art von Hunger wahr. Ein Hunger der geistlicher Art war ein Hunger, der sich auf Gott bezog. Obwohl damals wie heute viele Menschen das wahrscheinlich nicht so formuliert hätten. Jesus nahm einen Hunger wahr, der zum Ausdruck kommt in Schlüsselfragen unseres Lebens. Wie etwa mit dieser Frage, wer akzeptiert mich so, wie ich bin? Wer liebt mich wirklich? Wo gehöre ich dazu? Welche Bedeutung hat denn eigentlich mein Leben? Wofür lohnt es sich zu leben angesichts des Todes? Und auch die Frage, wie komme ich mit den Brüchen in meinem Leben zurecht, mit dem Unrecht, was mir und anderen geschehen ist und immer wieder geschieht. Wie komme ich zurecht mit dem Widerspruch zwischen meinem Selbstanspruch und dem, was ich tatsächlich lebe? Gibt es tatsächlich etwas außerhalb der sichtbaren materiellen Welt, auf das ich mich verlassen kann, auf das ich vertrauen kann? Alle solche Fragen bewegten damals wie heute Menschen. Und Menschen ohne gute Antworten auf diese Fragen geraten in Not, in große Schwierigkeiten. Wir verfehlen ohne gute Antworten mit unserem Leben das Ziel. Wir stehen in der Gefahr, unser eigenes Leben und das Leben von anderen Menschen gering zu achten, zu gefährden und vielleicht sogar zu zerstören. Und das alles ist mehr als tragisch. Menschen gehen verloren. Dessen war sich Jesus überaus bewusst. Er nahm das wahr, er sah das, als er diese vielen Menschen sah. Und diese Not, die er da sah, bewegte ihn zutiefst. In dieser Geschichte offenbart sich Jesus, zeigt sich Jesus als der von Gott angekündigte Hirte. Als der, der sich um die Menschen kümmert, der ihren tiefen Hunger nach Leben stellt. Jesus ist der von Gott versprochene gute Hirte. Darum geht es hier. Und wenn man das einmal so verstanden hat, dann finden wir im Text eine ganze Reihe von Anspielungen auf das Alte Testament, die das bestätigen. Da ist die Rede davon, dass Jesus die Menge aufforderte, sich in das grüne Gras zu setzen. Und im Psalm 23 heißt es, der Herr ist mein Hirte, was wird mir mangeln? Er weidet mich auf einer grünen Aue, auf grünen Wiesen. Genau das hat Jesus dort getan. Und dann heißt es, sie setzten sich zu 50 oder zu 100 zusammen. Jesus lässt sie so lagern, wie es damals das Volk Gottes nach dem Auszug aus Ägypten in der Wüste tat. Jesus sorgte für sie, er leitete sie so, wie es damals Mose tat. Darum geht es in dieser Geschichte, um diesen Hunger. Und wenn wir das verstehen, dann haben wir ein ganz anderes Bild von Jesus. Dann ist Jesus nicht der Brotkönig, sondern dann ist Jesus der, dem unser Wohl, das Wohl eines jeden Menschen, der über die Erde geht, zutiefst am Herzen liegt. Und was tat Jesus jetzt als gute Hirte? Das Erste, was wir lesen, er nahm sich Zeit. Als guter Hirte nahm er sich Zeit für diese Menschen, obwohl es ihm eigentlich nicht so passte. Jesus hat Zeit für die Menschen. Jesus hat Zeit für uns. Und als Nächstes lehrte sie Jesus vieles. Jesus als Hirte sorgt für die Herde im Bild gesprochen, indem er sie lehrt. Da nährt er ihre Seele. Das, was Jesus sagt, ist Nahrung für die Seele. Es macht den inneren Menschen satt. Damals wie heute. Und dann verbrachte Jesus, das ist das Dritte, ein Wunder. Und dieses Wunder ist in meiner Wahrnehmung ein wunderbares Bild dafür, wie Jesus als der gute Hirt zu Menschen kommt. Dieses wie Jesus dieses Wunder vollbracht hat, dieses ganze Setting, dieses Szenario, was sich dort vor unseren Augen, in unserem inneren Auge entfaltet. Das hat sich mir eingeprägt im Laufe der Predigtvorbereitung als ein Bild dafür, wie Jesus heute in dieser Welt ist, wie Jesus heute in Dortmund ist, für uns als Menschen da ist. Jesus nahm an diesem Tag die Menschen nicht nur in ihrem Hunger, in ihrem geistlichen Hunger und in ihrem tatsächlichen physischen Hunger ernst, sondern er als der Sohn Gottes, er lud sie ein, seine Gäste zu sein. Wie ein jüdischer Hausvater damals Gäste willkommen geheißen hatte, so forderte Jesus diese vielen Menschen auf, Platz zu nehmen. Wie man jemand aufforderte, am Tisch als Hausvater bei einem Gastmahl Platz zu nehmen. Und wie es damals für einen Gastgeber üblich war, nahm Jesus das Brot, er brach es und bat Gott um Segen für das Essen. Einen Unterschied gab es allerdings. Die Juden damals blickten bei diesem Segensgebet nach unten. Jesus, er blickte nach oben. Ausdruck seiner besonderen Nähe zum Vater im Himmel. Und wenn Jesus dann mit diesen vielen Menschen das Brot brach und sie so einlud, mit ihm zu feiern und zu essen, dann hat das eine tiefere Bedeutung, die uns vielleicht ein Stück verborgen bleibt auf den ersten Blick. Jesus lud sie ein, mit ihm Tischgemeinschaft zu haben. Und das bedeutete damals mehr, als dass man nur sagte, wir sättigen euch mal kurz ab. Der Segen, unter dem der Hausvater stand, dieser Segen, den bat er von Gott herab, auch auf alle seine Gäste, er teilte ihn. Und das bedeutete damals, wenn jemand zu Gast in einer Familie eingeladen war und Tischgemeinschaft hatte, dann stand der Gastgeber für seinen Schutz ein. Dann durfte dem Gast keiner etwas antun. Er gehörte zur Familiengemeinschaft. Er war Teil der Hausgemeinschaft. Jesus bietet diesen Leuten Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel an. Alle sollten unter demselben Segen Gottes stehen wie er, Jesus, als der Sohn Gottes. Jesus nimmt sie mit hinein. Er feiert mit ihnen. Und dann alle aßen, so viel sie wollten. Es gab keinen Mangel. Jesus, der gute Hirte, das wird auch hier wieder in einer übertragenen Ebene deutlich, stillt unseren Lebenshunger. Jesus hat das, was wir brauchen, damit diese tiefe Sehnsucht nach Leben gestillt wird. Ich bin sicher, dieses Bild, wie Jesus hier ein Wunder vollbracht hat und diese große Menge von Menschen satt gemacht hat, wie sie am Lagerten in Gruppen, in Tischgruppen, Tischgemeinschaft hatten und wie Jesus ihnen allen zu essen gab. Das wird seinen Jüngern immer vor Augen gestanden haben, wenn sie davon sprachen, dass Jesus der gute Hirte ist. Also dieses Wunder, das passte wunderbar zu Jesus als dem guten Hirten. Es veranschaulichte das vortrefflich und es legitimierte Jesus als den Messias, als den von Gott gesandten Retter und Hirten. Und genau das erwartete Jesus auch damals, dass seine Jünger genau das verstehen sollten, dass sie ihm vertrauen lernen sollten, dass er wirklich das und nichts anderes war. Kein Brotkönig, sondern der von Gott gesandte gute Hirte. Davon sollten sie Zeugen sein. Im Johannesevangelium geht das übrigens noch einen Schritt weiter. Da wird gesagt, dass Jesus als der gute Hirte so weit geht, dass er sich selbst gibt, dass er das Brot des Lebens wird, um den Hunger der Menschen nach Leben zu stillen. Das tat Jesus. Und was taten seine Jünger? Was tun wir heute? Jesus beteiligte seine Jünger an diesem Auftrag, den er hatte, Hirte zu sein. Sein Auftrag? Das wurde auch der Auftrag der Jünger. Wir haben das zu Anfang gehört. Er hat seine Jünger losgeschickt. Sie sollten genau das Gleiche tun wie er. Predigen, für Kranke beten, sie heilen, böse Geister auszutreiben. Dieselbe Botschaft, dieselbe Taten. Und das ist übergegangen. Von den Jüngern damals auf die Gemeinde Jesu, auf uns heute als Gemeinschaft von Christen, die mit Jesus leben. Und wie Jesus damals geruht hat und seinen Jüngern gesagt hat, dass sie ruhen sollen, so lädt Jesus auch uns heute ein und sagt, ruht mit mir. Er beruft uns nicht als eine Gemeinschaft von Workaholics, die immer am Rad drehen, sondern er lädt uns ein, mit ihm zu gehen, zu arbeiten und zu ruhen. Und dann beteiligt Jesus seine Jünger an dem Wunder. Er sagt ihnen, gebt ihr den Menschen zu essen. Und ich habe diese Verblüffung der Jünger geschildert. Sie haben gesagt, wie kann das sein? Diese unüberschaubare Anzahl von Menschen, wo sollen wir etwas hernehmen, um die satt zu kriegen? Und ich möchte das im Blick auf den eigentlichen Hunger und im Blick auf die eigentliche Not damals wie heute übertragen auch verstehen. Damals wie heute ist es doch so, wenn wir Menschen in ihrem Lebenshunger begegnen, wenn wir mit ihnen ins Gespräch kommen und hören, was die alles für Themen auf der Pfanne haben und was sie für Fragen haben und wo sie nicht weiterkommen, dann sind wir hoffnungslos überfordert. Dann haben wir keine Antworten parat, die wir aus dem Ärmel schütteln können und sagen, zack, so ist das, weißt du Bescheid und dann bist du satt, innerlich satt in deinem Lebenshunger. Wir können das nicht machen. Und doch nimmt Jesus uns ernst. Und er sagt uns, seht nach, was ihr habt. Jesus will uns auch heute gebrauchen, wenn er als der gute Hirte Menschen sucht. Er will uns gebrauchen, um Menschen auf ihrer Suche nach Leben, nach dem Sinn des Lebens, nach Antworten auf Fragen satt zu machen. Jesus will uns gebrauchen und ihm ist dabei wichtig, was wir haben, was wir an Gedanken, an Überlegungen, an Worten haben. Und dann passiert es heute wie damals, dass wenige, bruchstückhafte, was ich vielleicht dann in einer Begegnung mit einer Gruppe von Menschen, mit einzelnen Menschen, mit meinem Nachbar vielleicht, mit einem Menschen, den ich im Krankenhaus begegne, das wenig Bruchstückhafte, was wir haben, wir bringen es zu Jesus. Und Jesus nimmt es, er segnet es und er teilt es wieder an uns aus und durch uns geht es weiter zu Menschen. Also ganz praktisch, das ist ja eine Bildebene auch. Wenn ich als ein Mensch, der zu Jesus gehört und mit Jesus lebt, wenn ich in einer Situation bin, wo ein Mensch wirklich solchen Hunger hat, dann hängt es an meiner Verbindung zu Jesus, dass ich ihm im Gespräch etwas geben kann. Es ist nicht, dass das überraschend Weisheit wäre, die wir weitergeben könnten, die ich weitergeben kann. Aber durch unsere Verbindung mit Jesus haben wir etwas, kriegen wir Worte. Durch unser Leben mit Jesus gewinnen wir eine Ausstrahlung, eine Klarheit, was Menschen etwas gibt, was Menschen auf Jesus verweist, zu ihm hinbringt und bei ihm satt werden lässt. Das wünsche ich mir. Ich stelle mir das so vor, diese Menge von Menschen damals und diese Menge von Menschen heute und wie sie sehen, wie sie schauen, ihre Gesichter. Wenn wir durch unsere Stadt gehen, durch den Westen Hellwig, Osten Hellwig, wenn wir uns in den öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen, so viele Menschen. Und Jesus schaut sie an. Jesus sieht sie als der gute Hirte an. Ihm jammert es. Und wir gehören zu diesem Jesus, dem das so wichtig ist. Und Jesus möchte uns mit ins Boot nehmen. Er möchte uns gebrauchen, dass Menschen satt werden. In Dortmund, durch uns, als Gemeinschaft von Christen, als einzelne Christen. Lass uns dieses Bild von diesem Jesus, der so voller Barmherzigkeit, voller Mitgefühl, voller mit einem Herz, was daran leidet, dass so viele Fragen offen sind, Lasst uns dieses Bild von Jesus, der so der Menge gegenübersteht, mitnehmen. Für unsere eigene Begegnung mit Menschen. Diesem Herrn gehören wir. Mit diesem Herrn sind wir unterwegs und dieser Herr nimmt uns in den Dienst. Er gebraucht uns. Amen.
Wo sind andere? Eins geht immer. Ja, wir wollen zum Schluss noch ein Lied zusammen singen. Herr, füll mich neu mit deiner Liebe. Und dabei wollen wir das Opfer zusammenlegen. Das ist diesmal für die Patenschaft in Brasilien. Da wirkt die Familie Pascha, die auch alle Jahre wieder mal bei uns zu Gast sind und die wir auch im Gebet immer wieder begleiten. Wir wollen denken an die Tochter, die ja so schwer erkrankt war, die ja immer noch sehr krank ist. Und ja, denkt an sie und jetzt wollen wir für sie das Opfer zusammenlegen. Vielleicht noch ein Gedanken zu vorhin. Also mir ist es ein noch größeres Gebetsanliegen, dass das Durchschnittsalter hier nicht weiter steigt. Gerade mal stagniert. Es soll sinken. Ja, also das ist auch mein ein ganz großes Anliegen. Das kann nur sein, dass es unten breiter wird. Ja, dass wir eine Säule haben, nicht so eine Dönerrolle statistisch, sondern wirklich, dass es eine wachsende Gemeinde ist und nicht eine, die ausstirbt. Ja, lasst uns zusammen singen. Zum Schluss möchte ich noch einladen zum Gespräch, zum Gebet. Wer meint, dass er das jetzt tun sollte oder braucht, hier unter den Palmen, da ist Platz, da werden auch gleich Mitarbeiter sitzen, die zum Gespräch bereit sind, die mit dir, mit ihnen reden wollen, wenn das gewünscht wird, einfach um das vielleicht heute Gehörte zu reflektieren oder einfach auch zuzuhören und zu beten. Jetzt noch zusammen unter den Segen Gottes stellen und ich bitte, dass wir so aufstehen. Du machst uns satt, Jesus. Gerade auch geistlich mit dem, was wir wirklich brauchen. Du weißt, was wir brauchen. Vielleicht nicht, das muss nicht mal sein, was wir uns wünschen, was wir gerne hätten. Aber das, was wir im tiefsten Inneren brauchen, das siehst du und das weißt du. Dank dafür. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, begleite dich mit dem Segen Jesu. Amen. Schönen Sonntag.